Psalm 63 ist ein wunderbarer Psalm. Wir wollen uns heute damit auseinandersetzen und ich möchte uns als Gemeinde dazu ermutigen, dieser Psalm als Sehnsucht, als Herzenswunsch, besonders in diesem Jahr 2023, anzuwenden. Lass uns Psalm 63 gemeinsam lesen. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir. In einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt wie von Fett und Mark und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke, auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele. Deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben. Eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen. Doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. Gewaltige Aussagen hier von David, der König. Es steht da, Vers 12, der König aber wird sich freuen in Gott. Aber Frage für uns heute. Woran hängt deine Seele heute? Deine Seele. Ich habe nicht gesagt deinen Kopf, aber auch nicht gesagt unbedingt deine ganzen Gefühle, nur deine Emotionen, sondern deine Seele. Deine Seele ist wirklich dich, dein innerster Ich. Das, was in dir ist, das, was nur du eigentlich kennst. Woran hängt deine Seele? Ich habe etwas über die Jahre hindurch erlebt, wo ich Geschwister kennengelernt habe, die wirklich, wirklich liebevoll sind, die ich auch sehr, sehr schätze. Und diese Geschwister, wenn sie in der Gemeinde kommen, lächeln, in der Gemeinde schaut alles so aus, als ob es wirklich wunderbar läuft, dass sie in der innersten Seele wirklich zufrieden sind, wirklich Ruhe haben. Diesen Frieden, den wir letztes Jahr als Thema hatten, dass sie diesen Frieden hatten, weil nach außen schaute es wirklich so aus. Und man hat irgendwie den Eindruck, alles da ist ganz okay, alles da ist ganz in Ordnung. Und dann über die längere Zeit merkt man, doch nicht. Wir haben bei der Winterfreizeit über Masken gesprochen, dass wir keine Masken brauchen vor Gott. Gott sieht, wer wir sind. Er weiß ganz genau, dass wenn es uns innerlich nicht gut geht, egal was wir für eine Maske aufsetzen, er sieht unser Herz. Und ich habe das erlebt, dass es manchmal Leute gibt, die äußerlich nicht so glücklich sind und in ihrem Herzen es ist zerbrochen oder es ist innerlich nicht ruhig. Äußerlich haben sie eine Maske drauf. Es schaut gut aus. Und innerlich aber schwere Turbulenzen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nie vorkommt im Leben eines Christen. Da, wo man halt eine Schwierigkeit ist, ist, wo das dann zu einem Dauerzustand wird. Wenn man in der Gemeinde kommt und sagt, weißt du was, ich erlebe das und das und das und es ist nicht einfach, aber ich vertraue dem Herrn, bitte bete für mich. Innerlich habe ich gerade Turbulenzen und man gibt das ehrlich zu und man bittet um Gebet und man geht damit offen und mit eben ja, ganz ja, klar und deutlich damit um. Das ist eigentlich die normale Möglichkeit, die man in einer Gemeinde hat, die Lasten einander zu tragen. Es ist nicht, dass man immer innerlich alles wunderbar ist. Aber es gibt etwas, das wirklich gefährlich ist. Und das ist diese Idee, ich muss nach außen zeigen oder irgendwie ein Schauspiel machen, dass es mir gut geht. Weil ein Christ muss so sein. Ein Christ muss ein Mensch sein, wo alles passt. Er ist ständig, freut sich im Herrn, alles ist wunderbar. Dieses Maske tragen ist etwas, das wirklich tödlich ist, weil es eine Oberflächlichkeit ist, weil es nicht ein Herzensrealität darstellt, die tatsächlich vorhanden ist. Das, was wir heute anschauen möchten, ist, wie kommt man dazu, dass auch wenn es um mich herum tobt, dass ich in mir einen Frieden habe, dass ich satt bin, dass ich keinen Durst habe, auch wenn um mich herum das Land dürre ist, auch wenn es schwierig ist, dass ich, so wie der König David, in meinem Herzen ein Verlangen habe, dass in dieser Verlangen sogar eine Art Sättigung inbegriffen ist. Und du sagst, hä? Das heißt, indem ich Durst habe, ist mein Durst gelöscht. Du sagst, hä, wie soll das jetzt funktionieren? Die Realität ist, das ist, wie wir auch jeden Tag haben. Wenn du Durst hast, weil es sehr, sehr heiß ist und du trinkst etwas, dann wird dein Durst gelöscht. Aber was passiert gleich am nächsten Tag, wenn du nicht weiter trinkst? Du wirst dann schon wieder Durst haben. Warum? Weil du dieses Wasser brauchst. Du musst das hineinnehmen. Du brauchst diese eben durststillende Wasser, das es gibt. Und für uns, liebe Geschwister, und ich rede heute eben grundsätzlich Gläubige an, für uns hat der Herr Jesus, wie wir heute so wunderbar in der Vorzeit, jetzt heute in der Anbetungszeit gehört haben, mit lebendigem Wasser und mit eben auch die Gestelle aus Johannes 16. Ich finde es so schön, wie die Lieder und alles heute für die Predigt vorbereitet haben. Wir brauchen nicht einfach Kopfwissen, sondern wir brauchen diese intime, persönliche Beziehung. Unser Herz ist ein Götzenfabrik. Das haben wir schon leider immer wieder erwähnt, das müssten wir einfach akzeptieren und verstehen. Deswegen hat der Herr uns davor gewarnt in seinem Wort. Wir können das ruhig zugeben. Das ist, wer ich bin in meinem Fleisch. Meine Neigung in meinem Fleisch ist nicht Richtung Gott, es ist Richtung mich selbst, es ist Richtung meine eigenen Götzen. Menschen suchen auch deswegen ihre seelische Sättigung anderswo als bei Gott. Und das erleben wir jeden Tag. Und das kann auch uns treffen. Die Frage, die wir uns stellen können, ist, woran hängt meine Seele? Wo gehe ich hin, wenn ich müde und entmutigt bin? Gehe ich zum Herrn im Gebet? Gehe ich zu seinem Wort? Oder versuche ich mich durch irgendetwas anderes abzulenken? Wo gehe ich hin, wenn innerlich, sage ich mal, es zu viel wird? Es wird einfach zu sagen, ich kann nicht mehr. Und dann, okay, was gibt's Neues auf YouTube? Oder okay, was kann ich mir kaufen? Oder okay, was kann ich konsumieren, das gut schmeckt oder mir gut ein gutes Gefühl gibt? Wo gehe ich hin, um diese innerliche Sehnsucht zu stillen? Die Antwort auf diese Frage zeigt uns persönlich dann in diesem Moment, was unser Gott ist. Das wollen wir nicht wahrhaben, aber das ist die Realität. David fängt diesen Psalm an, oh Gott, du bist mein Gott. Und dann sagt er, früh suche ich dich. Du könntest auch dieses Wort früh mit ernsthaft, mit einem Eifer. Weil wenn du etwas gleich am Anfang des Tages tust, dann merkst du, ich bin eifrig in dieser Sache. Das heißt nicht, dass man unbedingt nur in der Früh jeden Tag Gemeinschaft mit dem Herrn haben muss. Aber der Punkt ist, er eifert nach seinem Herrn, weil Gott ist sein Gott. Unsere Seele findet die Sättigung, wonach sie dürstet, nur im Herrn selbst. Okay? Liebe Geschwister, das ist nichts Neues, oder? Gibt es jemanden hier, der das zum ersten Mal heute hört? Wie oft reden wir als Gemeinde darüber? Es dreht sich um die persönliche Glaubensbeziehung zum Herrn, wie der Sascha aus der Bibelstelle heute gesagt hat. Eben Glaube, das sind die Werke Gottes. Er will, dass wir seinen Sohn im Glauben annehmen. Und dieser Glaube ist nicht nur Feuerversicherung sozusagen. Es hat natürlich die wunderbare Auswirkung, dass unser Gericht von Jesus schon bezahlt wurde, unsere Schuld bezahlt wurde. Wir sind nicht mehr gerichtet, wir sind jetzt frei. Aber es ist so viel mehr. Es ist, dass der Herr uns mit ihm, mit sich selbst verbindet und Gemeinschaft ermöglicht. Es gibt interessante Entwicklungen in unserem Glaubensleben. Wenn man sich bekehrt, wenn man zum Glauben kommt und eben diese Errettung in Jesus Christus angenommen hat, meistens ist der erste Schritt, dass wir alle durchgehen. Der erste Schritt ist, wir sind begierig nach Information. Wir wollen alles wissen. Was sagt das Wort? Was bedeutet diese Stelle? Leg das für mich bitte aus. Was ist lebendiges Wasser? Also, was ist das Ganze? Und man sammelt diese Informationen. Man liest Bücher, man hört Predigten an, man geht natürlich in der Gemeinde, man nimmt teil an diverse Möglichkeiten, im Wort zu wachsen. Und das ist absolut notwendig und wichtig. Darf ich sagen, es ist so ähnlich, wie wenn zwei Leute sich kennenlernen, Mann und Frau. Wer bist du eigentlich? Was magst du eigentlich? Was magst du nicht? Wie bist du, wenn es Stress gibt? Wie bist du, wenn du Freiheit hast? Was für Ziele verfolgst du? Wie schaust du aus, wenn du grantig bist? Weißt du, wenn zwei Menschen einander kennenlernen, das Erste, was sie sammeln, ist Information, wer bist du? Und dann anhand dieser Informationen muss eine Entscheidung dann stattfinden oder getroffen werden, wie geht das jetzt weiter? Das nächste, ich denke auch in menschlicher Beziehung, auch bei dem Herrn, ist, dann geht es weiter. Ich möchte eine Wirkung erleben. Sind wir kompatibel, sagt man als Menschen? Passen wir zusammen? Können wir gut zusammen eben leben oder funktionieren? Im Herrn, es ist oft, okay, ich habe so viel jetzt gelernt und jetzt möchte ich vom Herrn ermutigt werden. Herr, gib mir Ermutigung. Ich brauche Führung, Herr, gib mir Führung. Gib mir eben, Herr, die Weisheit, die ich brauche. Herr, gib mir eben Reinheit, überführe mich von meinen Sünden. Reinige du mich, Herr, gib mir das. Wirk du in meinem Leben. Das ganze Wissen, was ich habe, darf nicht einfach ein Kopfwissen bleiben. Es soll mein Leben verändern. Und das ist dann natürlich, was man allmählich mehr und mehr versteht und anwendet. Aber auch hier, wenn es da bleibt, überlegt es euch, wenn man in einer Beziehung zwischen Menschen auch nur diese zwei Dinge hat, du, ich liebe dieses Mädchen oder ich liebe diesen Mann, weil er gibt mir Geld, er ist freundlich zu mir, wenn ich einsam bin, redet er mit mir. Er gibt mir, was ich will. Ich sage ihm ständig, was ich möchte, was ich brauche und er gibt mir das. Und ich weiß alles über ihn und das ist unsere Beziehung. Da würde man sagen, okay, das ist nicht genug. Das ist nicht wirklich eine tiefe Beziehung, oder? Also ich denke an meine Beziehung zu meiner lieben Frau. Sie duldet sehr viel von mir und dafür bin ich extrem dankbar. Auch das gehört dazu, Gott sei Dank, nicht in unsere Beziehung zu Gott. Wir müssen nichts Negatives dulden beim Herrn. Aber stellt euch vor, wenn ich sagen würde, Liebe ist kein Gefühl, es ist nur eine Entscheidung Und wir wissen, Liebe ist eben grundsätzlich eine Entscheidung. Ja? Aber wir dürfen nicht meinen, es hat keine Emotionen oder Gefühle damit verbunden. Was, wenn ich Grace sagen würde, liebe Grace, ich habe mich für dich entschieden, ich werde für dich sorgen, ich gebe dir alles, was du brauchst, du kannst mit mir reden über alles, was du willst, du kannst alles über mich wissen, ich gebe dir alle Dinge, die du brauchst, aber ich habe kein Interesse daran, mit dir zu lachen, ich habe kein Interesse daran, mit dir gemeinsam zu trauern oder mit dir gemeinsam Zeit zu verbringen. Es ist mir egal, ob wir zusammen sind oder getrennt sind, das ist mir völlig egal. Ob du glücklich bist oder nicht, interessiert mich nicht. Und ich fühle eigentlich überhaupt gar nichts für dich. Ich habe mich einfach für dich entschieden. Ist das eine gesunde Liebe? Welche Frau hier in diesem Raum würde sagen, wenn ein Mann mir das sagen würde, dann würde ich einfach sagen, wow, was für eine Liebe. Okay? Gibt es irgendeine Frau, die sagt, ja, das würde ich auf jeden Fall annehmen. Und du würdest sagen, warte mal, wo sind die Gefühle? Bist du überhaupt nicht zu mir gebunden? Ich habe über die Jahre hindurch immer wieder Zeiten gehabt, wo ich wochenlang von Grace getrennt war. Und natürlich, wir haben sogar übers Telefon gesprochen. Heute ist es gar nicht so schwer. Aber wonach sehnt man sich, wenn man lange getrennt ist? Man sehnt sich danach, einfach wieder miteinander zusammen zu sein. Gemeinschaft zu haben. Man sehnt sich danach, wieder zusammen im Gegenwart miteinander zu lachen, zu trauern, zu reden. Es ist eine Sache, über ein digitales Gerät zu sprechen. Es ist eine andere Sache, Angesicht zu Angesicht, diese Gemeinschaft zu haben. Diese Art Beziehung ist genau auch das, was der Herr mit uns haben möchte. Dass wir seinen Gegenwart nicht nur im Kopf verstehen und auf Papier lesen, sondern tatsächlich in der Praxis erleben. Wir müssen hier aufpassen. Zu Recht als Gemeinde sind wir nicht auf Gefühle fokussiert. Das kann uns in eine falsche Richtung bringen, oder? Man sucht nach Gefühle, statt die Gefühle aus der Wahrheit heraus zu genießen. Es gibt eine Reihenfolge. Und wir werden aber sehen hier aus diesem Psalm, dass David viel über Gott wusste und das traf dann seine Emotionen, seine Gefühle, seine Seele. Innerlich war er nicht leer oder auch nicht gefühlslos. Er war nicht so einer, der nur logisch denkt und keine Gefühle hat, sondern er war voll und ganz vom Herrn begeistert und er suchte den Herrn. Diese Beziehung ist etwas, das man lernen darf. Es ist nicht etwas, das ich euch einfach in jeder Hinsicht erklären kann, obwohl ich versuche, euch die Bausteine zu erklären. Und wie einer gesagt hat, es ist so ähnlich wirklich wie Fahrradfahren. Wenn irgendwelche Eltern hier oder ältere Geschwister mal ein kleineres Kind Fahrradfahren beigebracht haben, man weiß ungefähr, wie das ist. Das Kind sagt, wie funktioniert das? Und Papa oder Mama sagt, naja, ungefähr so, du musst treten, weil du brauchst Vorwärtsbewegung. Du musst Gleichgewicht haben, deswegen musst du links oder rechts eigentlich steuern mit dem Lenkrad. Weil wenn du nach eben links fällst, musst du sogar nach links steuern. Sag, was, das macht keinen Sinn. Ich fahre schon in der Richtung. Ja, aber das ist, wie es funktioniert. Du kannst nicht nach rechts steuern, wenn du links überfällst, weil dann wirst du wirklich runterfallen. Und das Kind hört das an und sagt, okay. Und versucht das irgendwie zu verstehen und dann steigt das Kind auf das Fahrrad und fängt an. Und Papa, meistens, wie bei uns der Fall war, ich bin dann hinterher gelaufen, habe eine Hand auf den Sattel gehabt. Und sie haben es dann geschafft mit der Zeit. Und du merkst, dann kommt irgendwann mal der Punkt, wo es Klick macht. Wo das Kind nicht nur diese Theorie versteht, sondern erlebt hat, Gleichgewicht, Fortbewegung, wie man lenkt und so weiter. Und dann irgendwann mal, das macht richtig Spaß. Geh mal Fahrrad fahren. Sei denn, dass, wie bei uns mal der Fall ist, dass ein Crash passiert ist und dann auf einmal war es nicht mehr Spaß und einer unserer Kinder seitdem nicht so begeistert ist von Fahrradfahren. Aber der Punkt ist, man muss das lernen. Man muss das lernen. Ich möchte euch anleiten, aber liebe Geschwister, es ist eure Vorrecht, weiter daran zu arbeiten. Und ich bin so ermutigt, dass so viele von euch auch wirklich Zeugnis geben, wie ihr das erlebt. Lasst uns im Herrn in diesem Jahr noch mehr wachsen, dass unsere Sehnsucht wirklich danach ist, dem Herrn im Herzen zu genießen. Und ich sage das jetzt nicht oberflächlich, ich meine das ernst. Dass wir Jesus genießen in unserem Herzen, dass er uns erfüllt. Dass die Freude, die wir haben, nicht daraus entsteht, dass wir irgendwelche Fakten wissen, sondern dass wir den Herrn Jesus genießen und lieben und nach ihm sehnen. Das ist wirklich, was der Herr möchte in unserem Leben. Das ist, was er sucht. So, am Ende, die Wirkung ist es nicht, sondern die Gemeinschaft. Dass man weiß, jeden Tag gemeinsam mit dem Herrn darf ich alles angehen. Er ist mit mir. Und ich sehne mich danach, dass er in meinem Leben verherrlicht wird, dass er in meinem Leben wirklich, wie wir in Johannes 16 gesehen haben, dass er verherrlicht wird durch das Wirken des Geistes in mir. Das ist wirklich eine Fülle, die der Herr uns gibt. Entschuldigung. Diese innerliche, persönliche Beziehung ist das, was der Herr uns schenkt, wenn wir ihn suchen. Nicht nur Information suchen, nicht nur Wirkung suchen, sondern ihn selbst, ihn als Person. Das ist, was Paulus sagte, wo er sagte, ich will Gemeinschaft mit Christus haben, in Philipper 3. Den Herrn Jesus jeden Tag in meinem Leben zu suchen, das ist unser Ziel. Ich habe das Beispiel gegeben, einmal vor einigen Wochen, wo ich diese Briefe von meinen Eltern gefunden habe. Und wo ein Brief von meinem Vater zu seinem Vater im Jahr 69 geschrieben wurde. Es ist in dem Jahr, wo meine Mutter eben ihr Baby verloren hat. Und mein Vater in diesem Moment eben innerlich natürlich nicht zur Ruhe kommen konnte. Innerlich war es ein Sturm. Herr, du hast uns endlich ein Kind gegeben und jetzt ist das Kind tot. Herr, was soll ich, wie soll ich damit umgehen? Wo bist du? Und was hat er getan? Er schreibt, dass er mit Gott im Gebet gerungen hat. Hat nicht aufgegeben, bis der Herr ihm Freude und Frieden gegeben hat. Und dann hat der Herr ihm einen Frieden gegeben, wie in Philipper 4 steht, den allen Verstand übersteigt. Und er hat gesagt, ich fühle mich fast schuldig dafür, dass in dieser Situation es mir innerlich so gut geht, dass ich Ruhe und Freude habe, obwohl eigentlich um mich herum so viel Schwieriges stattfindet. Aber es ist das, was der Herr in meinem Herzen wirkt. Liebe Geschwister, das ist, was der Herr uns allen geben will. Nicht nur Paulus, nicht nur meinen Vater. Und wenn du meinen Vater kennst, der ist ein ganz normaler Mensch, hatte sogar weniger Haare als ich und ist wirklich ein ganz normaler Mensch. Und er hat das vom Herrn bekommen. Überlegst dir, du hast das sicherlich auch erlebt, wenn du das getan hast. Wenn du in einer Situation bedrückt warst und du hast das wirklich ernsthaft vor dem Herrn im Gebet gebracht. Du hast dem Herrn gebeten, bitte schenk mir Ruhe, zeig mir deine Anwesenheit, zeig mir deine Kraft in meinem Herzen. Befreie du mich von dieser innerlichen Turbulenzen. Du nimmst das zum Herrn im Gebet, du schaust in seinem Wort, du liest, du legst dein Herz hin vor Gott. Du sagst, Herr, nicht meine Wille, sondern deine Wille geschehe. Ich will, was du willst, Herr. Ich will nicht, was ich will. Du gibst das alles dem Herrn ab. Und auf einmal, irgendwann in diesem Prozess, passiert etwas in deinem Herzen. Auf einmal ist es so wie ein Ventil. Es wird aufgemacht. Und dieser ganze Druck ist weg. Und du sagst, warum? Das ist das Gegenwart Gottes. Das ist Gott, der sagt, ja, wer mich sucht, er findet. Wer anklopft, ihm wird die Tür aufgemacht. Gemeinschaft mit meinen Kindern ist mein Wunsch. Ich möchte, dass ihr mich nicht nur kennt, sondern auch genießt. Freude an mir habt. Eine innerliche Wirkung erlebt, die du auch tatsächlich spüren kannst. Das ist nicht dieses, wow, irgendwelche herumtanzen und so weiter. Das ist eine innerliche Ruhe, eine innerliche Stärke, wo man wie Paulus zu Mitternacht im Gefängnis singen kann. Schauen wir unseren Psalm genauer an heute, weil als erstes muss man eben den Hintergrund verstehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man diesen Psalm betrachtet, weil es steht da in Vers 1, ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wann war David in der Wüste? Und manche behaupten, es war in der Zeit, als er vor König Saul geflüchtet hat, ganz am Anfang. Ich bin nicht dieser Meinung. Und es gibt einen klaren Grund dafür, und das ist, weil am Ende, Vers 12, er sagt, der König aber wird sich freuen in Gott. Er spricht über sich selbst. Er spricht über sich selbst als König. In welcher Situation ist David dann in der Wüste gewesen als König, wo er flüchten musste, wo er sich um seinem Leben wirklich hat Angst, also um sein Leben Angst haben musste, dass er nicht stirbt. Und die Antwort finden wir in 2. Samuel, Kapitel 15. Und es ist in dieser Geschichte, wo David vor seinem eigenen Sohn Absalom fliehen muss. Der eigene Sohn will ihn umbringen. Es ist eine traurige und schwierige Sache. Er befindet sich in der Wüste. Vers 10 sagt uns auch, er befindet sich im Lebensgefahr, weil es steht da, jene aber, die meine Seele verderben wollen. Sie wollten ihn umbringen. Und er wurde auch, die haben über ihn gelogen, haben gelästert. Vers 12, der Mund der Lügenredner wird gestopft. Was genau ist hier los? Und wenn wir diesen Zusammenhang verstehen, das werft sehr viel Licht auf seinen Herzenszustand und warum er hier in diesem Moment jetzt so darauf reagiert. Es ist so, dass in Kapitel 11, Entschuldigung, zuerst mal in Kapitel 15 in 2. Samuel, es steht da in Vers 23, und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während alles Volk vorüberzog. Danach überschritt auch der König den Bach Kidron, und das ganze Volk schlug den Weg ein, der zur Wüste führt. David verlässt Jerusalem und geht wieder in der Wüste. Er ist auf der Flucht. Warum sein Sohn Absalom hat jetzt einen Putsch sozusagen organisiert? Mit Hilfe von einem ganz, ganz engen Freund, Ahithophel. Also ob ich diesen Namen auch richtig ausspreche, weiß ich nicht. Aber Ahithophel, glaube ich, ungefähr richtig, wer kann mir da, so ungefähr. Das war ein wichtiger, weiser Ratgeber von David. Und Ahithophel war ein Mann, der eben jetzt Hochverrat begangen hat und den Sohn Davids, Absalom, beraten hat und geholfen hat, diesen Putsch durchzuführen. Du merkst eben, wenn du Kapitel 15 liest, dass es steht, dass seine Beratung war so, wie wenn Gott jemanden beraten würde. Er war einer, der sehr weise war, aber er war darauf ausgerichtet, David zu zerstören. Und du stellst dir die Frage, warum? Warum passiert das überhaupt zu David? Da muss man zurückgehen zu Kapitel 11. Kapitel 11 ist, wo dann eben diese ganze Sache eben vorkommt. Wir sehen, dass eben David an einem Nachmittag, wir fangen mit Vers 1 an, und es geschah im folgenden Jahr zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, Okay, normalerweise damals war das, was Könige tun mussten. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie schlugen die Amoriter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Er blieb zurück. Warum? Er schaute auf sich selbst. Er wollte Ruhe. Er hatte Sehnsucht danach, Ruhe zu haben. Vers 2. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand. Okay, was sagt das aus? Er sucht Ruhe in dieser Entspannungswirkung. Ich schlafe dann einfach viel. Am Abend stehe ich erstmal auf. Oder ich lege mich ständig hin. Immer wieder. Ich will nicht kämpfen, es ist mir zu viel. Ich suche meine eigene Zufriedenheit, in meine eigene Ruhe, indem ich nichts mache. Er steht auf und dann zur Abendzeit. Dann steht, und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau. Und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, der Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Und sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. David sucht Erfüllung. Er sucht die Erfüllung seiner Begierden und Sehnsüchte jetzt durch Sünde. Durch eine sündige Beziehung mit der Frau von Uriah. Uriah war einer der 30 tapferen Männer Davids. Er war ein treuer Diener, wenn man die Geschichte weiterliest. Er war treu seinem König. Spannenderweise auch hier steht da, dass dieser Bathseba, dass ihr Vater hieß Eliam in Vers 3. Eliam war auch einer der 30 tapferen Männer von David. Eliam und Uriah waren eigentlich Kampfgenossen. Gemeinsam gehörten sie zu dieser Elite-Kampftruppe von Davids. Und wisst ihr, wer der Vater von Eliam ist? Ahithophel. Und das liest du eben in Kapitel 23, Vers 34, dass der Vater von Eliam Ahithophel war. Ahithophel ist der Großvater von Bathseba. David sündigt mit Bathseba. David ermordet Uriah. Ahithophel sieht das Ganze. Und jetzt Ahithophel will seine Rache. Weg mit David. Gott hat David auch gesagt, dass er ein Gericht erleben wird. In 2. Samuel 12, 7 bis 12, als Nathan, der Prophet, zu David kommt, da steht, da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. Kannst du dich erinnern, die Geschichte mit den Lämmern, und da ist ein Mann gekommen und hat das einzige Lamm von jemand anders genommen, damit er seine eigene viele Lämmer nicht eben umbringen musste, und hat das geschlachtet und seinen Gästen gegeben. Und David sagt, der soll umkommen. Und Nathan steht da mit seinem Finger und zeigt auf David und sagt, du bist der Mann. Du bist dieser Mann. Du hast Bathseba genommen. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn in deinem Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wäre das zu wenig, so hätte ich noch dies und das hinzugefügt. Ich habe schon alles dir gegeben, David. Du bist so gesegnet. Vers 9, warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah, den Hethiter hast du mit dem Schwert erschlagen, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du durch das Schwert der Amoriter umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast. dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erwecken. Und ich will deine Frauen vor deinen Augen nehmen und sie deinem Nächsten geben, dass er am helllichten Tag bei deinen Frauen liegt. Denn du hast es heimlich getan, ich aber will diese Sache vor ganz Israel und am helllichten Tag tun. Vers 13, da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen. Du sollst nicht sterben. David erlebt das Gericht Gottes in seinem Leben. Er weiß das ganz genau. Was tut er in diesem Moment? Habt ihr gemerkt, in Vers 10, als David eben mit Bathsheba gesündigt hat, Gott hat das gesehen und hat nicht gesagt, du hast Uriah nur verachtet. Da steht, du hast mich verachtet und die Frau Urias des Hittiters genommen. David hat eine Sehnsucht, hat eine Leere in seinem Herzen. Er steht auf von seinem Bett. Er will diese leere Stelle in seinem Herzen füllen und er sucht eine Frau, findet eine Frau, die ihm nicht gehört, verachtet Gott und sündigt mit dieser Frau und dann will diese Sünde eben auch verstecken. Und da entsteht dann das Gericht Gottes daraus. Und jetzt wird das Gericht real. Und David weiß auch durch wen. Durch Absalom, sein Sohn. Durch Ahithophel, der Großvater von Bathsheba. Und David muss wieder in der Wüste. Wo sucht er aber jetzt seine innerliche Stärke? Wo will er jetzt diese Leerraum, diese Lücke, die da ist, womit will er das jetzt füllen? Hat er seine Lektion gelernt? Wäre damals David in den Krieg gezogen und hätte er damals gesagt, mir ist schwach, mir geht es nicht so gut, ich bin schwach, aber Herr, gib mir die Kraft, ich will dich auch in diesem Jahr und in diese Kämpfe erleben. Ich will deine Nähe jetzt genießen. Hätte er es damals so gemacht, wäre das Ganze nicht passiert. Aber er hat auf sich selbst geschaut, nicht auf den Herrn. Jetzt erlebt er das Gericht und jetzt ist er ein neuer Mensch. Jetzt sucht er nicht mehr seine eigenen Wünsche zu erfüllen, seine eigenen Sehnsüchte, sondern er will Gott in seinem Leben haben. O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich, nicht spät bleibe ich am Bett und suche mich selbst. Ich stehe früh auf. Meine Seele dürstet nach dir, nicht meine Seele dürstet nach Bathsheba. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir. Es ist nicht nur meine innerliche, mein ganzes Körper sehnt sich danach, dich zu erleben. Und du merkst, David hat seine Lektion gelernt. Er ist auf der Flucht und in Lebensgefahr wegen seiner eigenen Sünde. Vielleicht gibt es jemanden auch hier heute eine Live-Übertragung, der sowas auch erlebt hat. Du hast wirklich vor Gott versagt. Du hast deine Sünden erkannt und du erlebst auch die Auswirkungen davon. Und du merkst, was für Schwierigkeiten diese Sünden in deinem Leben verursacht haben. Wo gehst du hin, um diese Lücke zu füllen? Keiner von uns kann rückblickend auf unserem Leben schauen und sagen, ich habe alles richtig gemacht. Es gibt keine negative Auswirkungen von meinem Leben, vergangenem Leben. Und wenn wir falsch denken, dann können wir denken, es wird nie in mir eine richtige Freude und Fülle geben, weil ich habe so viel falsch gemacht in der Vergangenheit. Das ist falsch. Das Ganze, was der Herr uns zeigen will durch diese Dinge ist, damals suchtest du die Erfüllung in diese sündhaften Dinge. Aber das Ganze täuscht. Ich biete dir die echte, wahre Erfüllung an. Ich bin, was du brauchst. Und das ist dann unser nächster Punkt. Inhalt des Psalmes. David bekennt seinem Vertrauen und Verlangen nach Gott. So wie David auch im Psalm 42 sagt, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Dieser Durst, ich war einmal in Spanien auf einer Jugendfreizeit als Mitarbeiter, lange, lange her. Und in Spanien, wie ihr wisst, kann es schön warm werden. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich zu wenig getrunken habe. Wir haben so ein Spiel am Gelände gespielt, wo man ziemlich viel herumlaufen muss. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich schwitze nicht mehr. Das ist nicht gut. Das ist schlecht. Und ich merkte, ich war so fokussiert auf dieses Spiel. Und dann ist mir eingefallen, irgendwas bei mir ist nicht in Ordnung. Ich trinke zu wenig. Und ich hatte richtig Durst. Was musste ich tun? In diesem heißen, dürren Land. Ich musste sofort hin zur Wasserquelle. Ich musste sofort Wasser holen und ein bisschen mich ausruhen, noch mehr Wasser trinken, schauen, dass ich wirklich nicht dehydriert werde. Ernsthaft. In unserer geistlichen Seele, was hat Jesus die Samariterin am Brunnen gesagt? Wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du um lebendiges Wasser bitten. Du und ich denken so oft, wir brauchen das materielle Wasser. Und es gibt natürlich, wie gerade gesagt, gewisse Situationen. Das ist Wahrheit. Aber diese Dinge sind ein Sinnbild dafür, dass wir geistliches Wasser, geistliche Erfrischung im Herrn Jesus brauchen. Und genau das ist, wonach David sucht. Er in dieses Psalm spricht von seiner Seele. Du merkst in Vers 2, meine Seele dürstet nach dir. Ein Verlangen nach Gott selbst. Und wir wissen, Jesus ist Gott. Wir haben ein Verlangen danach, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Nicht nur am Sonntag. Er sagt hier dann auch später, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum, im Vers 3. Ich hoffe, mein Gebet und Wunsch ist, dass wenn wir uns am Sonntag versammeln, dass wir hier nicht nur im Kopf Neues lernen und Neues reden, sondern von hier weggehen und in unser Herzen gestärkt haben und diese Erlebnis gemacht haben, wir haben uns gemeinsam mit Gott getroffen. Wir haben uns gemeinsam Jesus angeschaut. Wir haben Jesus gesehen heute gemeinsam. Das ist, wo Jesus geehrt wird in einer Gruppe in der Gemeinde. Und David sagt auch damals, es gab noch keinen Tempel, wie ihr wisst. Es gab die Stiftshütte und da war die Arche, also die Bundeslade, sollte ich eher sagen. Und die Bundeslade ist, wo das Gegenwart Gottes ist. Und wenn du da in 2. Samuel 15 liest, die Priester sind mit der Bundeslade mitgekommen, als David gegangen ist. Und David sagte, nein, nimm die Bundeslade zurück nach Jerusalem. Wenn Gott mit mir zufrieden ist, wenn ich Gott gefalle, wird er mich zurückbringen zur Bundeslade. Nicht die Bundeslade muss mir folgen. Ich will zurück, wenn Gott mit mir zufrieden ist. Er hat auch erduldet, als dieser Benjamiter, der Shimei, ihn geflucht und gelästert hat und gesagt hat, du bist so schlimm und jetzt kriegst du Gottes Gericht und bla bla bla. Alles. Und David sagt, lass zu, weil einer seiner Krieger wollten diesen Mann gleich hinrichten. Wer ist der, dass er gegen den König spricht? Und David sagt, Gott will das, ich verdiene das. Möge der Herr mein Elend sehen. Ich will, dass Gott mich rettet. Nicht mit meiner Hand. Ich habe das Ganze selbst verursacht. Er sehnt sich nach Gott. Und du siehst hier eben, er will das, was er im Heiligtum erlebt, jeden Tag und überall, ob er in der Wüste ist oder ob er in Jerusalem ist. Er will die Nähe zu Gott genießen. Meine Seele dürstet nach dir. Vers 6, meine Seele wird auch satt vom Fett und Mark und mit Jauchzen, denn Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager. Er sagt, ich sehne mich nach dir und wenn ich an meinem Gott nachdenke in der Nacht, hat es auch eine Wirkung. Ich bin gesättigt. Ich brauche nichts mehr. Er ist genug. Gott ist tatsächlich mehr als genug, wenn wir auf ihn schauen. Wenn wir nach ihm trachten und dürsten und ein Verlangen haben nach ihm. David sagt, so ist es. Und dann eben Vers 9. An dir hängt meine Seele. Hängt drauf. Das ist so wie ein Haken und er hängt seine Seele drauf. Und dieser Haken stützt, unterstützt seine Seele. Das ist das Problem, das wir immer wieder haben, oder? Wir wollen nicht abhängig sein. Wir wollen es selbst in der Hand haben. Wir wollen selbst bestimmen, wie alles läuft. Und David sagt, ich habe gelernt. Es dreht sich um Abhängigkeit. Es dreht sich darum, dass ich meine Seele auf den Herrn hänge. Dass er meine Kraft und meine Stärke und meine Freude ist. Vers 9, deine Rechte hält mich aufrecht. Er sagt nicht, ich stehe da stark, weil ich so gut und stark bin. Er sagt, der einzige Grund, warum ich überhaupt noch stehen kann, ist, weil dein rechter Hand mich aufrecht hält. Ich stehe deswegen nur noch. Es ist nur deine Gnade. Siehst du, was für ein riesiger Unterschied das ist zu der Zeit, wo er mit Bathsheba gesündigt hat? Er hat gelernt, diese Welt gibt uns keine Erfüllung. Sünde gibt uns keine Erfüllung. Sünde führt nur dorthin zur Zerstörung, zu Problemen. Wenn ich meinen Weg suche und gehe, führt es immer in eine Sackgasse hinein. Und dann komme ich schwer wieder raus. Aber wenn ich den Weg des Herrn gehe, wenn ich mich auf den Herrn verlasse, wenn ich ihn suche, dann wird er mit mir tun, was er möchte. Er hat gelernt, Gottes Segen ist wichtiger, als den eigenen Willen zu geben. Und Vers 4, deine Gnade, Herr, dein Gunst, deine Bundestreue ist besser als sogar das Leben. Ist wichtiger, als dass ich weiterlebe. Was für eine große Veränderung in seinem Herzen. David lernt hier eine wichtige Lektion. Und ich möchte euch dazu ermutigen, nimm Psalm 63 und als erstes unterstreich in diesem Psalm jedes Mal, wo David sagt, ich oder meine, wo er über sich selbst spricht. Notiere das einfach. Und dann unterstreich und merk dir, jedes Mal, wo er über Gott spricht oder dich oder dir. Und du merkst, es ist ein höchst persönliches Gespräch zwischen David im erster Person, ich, mich, mir und Gott. Du, dich, mein Gott, mein Herr. Und du wirst merken, dass er Sehnsucht hat und Gott eigentlich diese Sehnsucht selbst stillt. Und so wie wir auch heute in Johannes 16 gehört haben, Jesus sagte, vieles habe ich, das ich euch sagen möchte, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Der Herr leitet uns Schritt für Schritt und in dem Moment, wo wir bereit sind, gibt er uns die Offenbarung, gibt er uns die Klarheit, wie wir ihn besser sehen können und wir können es dann auch ertragen. Manchmal tut es weh, weil der Herr uns zeigt, weißt du was, Stan? Die ganze Zeit hast du gedacht, du dienst mir. Aber eigentlich die ganze Zeit wolltest du durch deine Leistung irgendwas beweisen. Du dachtest, du dienst mir, aber die ganze Zeit willst du durch deine Leistung irgendwas beweisen. Du musst nichts beweisen. Finde deine Freude, deine Ruhe in mir. Ich hab's vollbracht. Und diene aus Liebe, nicht um irgendwas zu beweisen. Du hast nichts zu beweisen. Du bist schon mein Kind. Wir sehen in dieser Stelle wunderbare Anwendungen. Und was wollen wir jetzt zum Schluss? Die Anwendung. Nur Gott kann unsere tiefsten Sehnsüchte stillen. Wir sehen hier, dass David einfach dieser Wunsch danach hat, nicht nur über Gott was zu wissen, sondern Gott persönlich zu begegnen, Gott persönlich in seinem Leben zu erleben. Das soll und darf unser Wunsch auch sein und das dürfen wir auch genießen. Dieses Genuss Gottes in meinem Alltagsleben, nur er kann das füllen. Wir sind nicht anders als David. David versteht, nur Gott kann ihm helfen. Und wir wissen heute mehr über Gott. Wir wissen, dass Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist ist, dass Gott sich sogar in Jesus Christus mit uns Menschen verbunden hat und dass in Christus wir wahre Friede im Herrn haben können, Vergebung unserer Sünden. Und wir sehnen uns danach, ihn besser zu kennen. Wenn wir das verstehen, dann betrachten wir auch Versuchung ganz anders. Ich mache mir selbst Sorgen, ja, in meinem Leben, wie leicht es ist, von Gott und dieser Sehnsucht abgelenkt zu werden, durch diese Vielfalt von Medienangebote und Ablenkungen, die es heute in dieser Welt gibt. Du kannst von der Früh bis am Abend abgelenkt bleiben. Und das nicht mal absichtlich. Gottes Ziel und Wunsch für uns ist, dass wir zur Ruhe kommen und unser Fokus auf ihn richten. Dass wir die Beziehung zu ihm pflegen. Dass wir so sind wie Zachäus in Lukas 19. Zachäus, ja, eine Frage. Würdest du in einen Baum klettern, damit du Jesus sehen kannst? Du weißt, Jesus kommt diesen Weg. Du bist ein gestandener Mann. Du bist sogar ein reicher Mann. Du bist bekannt. Und dann Jesus, aber ich bin zu klein. Ich kann ihn nicht sehen. Würdest du in einen Baum hochklettern? Ich muss Jesus sehen. Und wenn du sagst, nein, das bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Nein, würde ich niemals machen. Dann wirst du genau auch nicht das erleben, was Zachäus erlebt hat. Weil Zachäus hatte diesen Sehnsucht danach, nicht einfach von Jesus zu hören. Er hat sicherlich schon viel über Jesus gehört. Er hat sicherlich auch schon viele Geschichten gehört, wo Jesus Wunder getan hat und solche Dinge. Und das hat ihn fasziniert. Und jetzt ist Jesus da und Jesus kommt ihm entgegen. Und was will Zachäus? Zachäus will Jesus mit seinen eigenen Augen persönlich sehen. Und was tut er? Er steigt in einen Baum hoch. Und was tut dann Jesus? Jesus geht dorthin. Zachäus ist oben im Baum. Jesus ist unten am Boden. Ich wäre gerne da gewesen. Und was macht der Jesus da? Und er steht da und er schaut hoch und sagt genau das. Zachäus, steig schnell herab. Denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Stell dir vor, der Zachäus. Was? Redet er mit mir? Ist sonst jemand hier im Baum mit mir, der Zachäus heißt? Zachäus Nummer 2? Der redet mit mir. Weißt du, jeder, der Jesus sucht, wird von ihm gefunden. Warum? Weil Jesus uns sucht. Er will mit uns diese Beziehung führen und pflegen. Und Jesus kehrte dann auch zu Zachäus. Und was tut Zachäus? Zachäus tut Buße, wird gläubig, zahlt zurück das Geld, das er von Menschen gestohlen hat. Nicht nur 1:1, sondern 4:1. Also wirklich echte, wahre Umkehr, Glauben. Warum? Er hat Jesus persönlich gesehen. Wenn du Gemeinschaft mit Jesus persönlich hast und ihn annimmst, dann wird es dein Leben radikal verändern. Und jetzt habe ich eine Frage für dich. Wie glaubt ihr, ging es Zachäus innerlich in seiner Seele, nachdem Jesus zu ihm ins Haus eingekehrt ist und nachdem er Buße getan hat und alle diese Dinge in Ordnung gebracht hat? Wie ging es Zachäus nachher, glaubst du? Ich denke, überlegst, wie geht's mir, wenn ich Buße tue, Dinge in Ordnung bringe und die Vergebung des Herrn bekomme? Das ist wie eine Last, die von meinem Schulter runterfällt und ich kann als erstes Mal seit langem wieder frei atmen, oder? Du bist befreit. Ich glaube nicht, dass der Zachäus 2 Tage nachher sagt, oh Mann, was habe ich mir damals gedacht? Der Jesus kam und jetzt habe ich kein Geld mehr. Nein. Weißt du, der hat sicherlich gesagt, wow, danke, Herr Jesus. Wenn du suchst, du wirst ihn finden. Ich habe zwei Warnungen für uns auch heute. Es gibt den Fritz und Frieda. Fritz ist ein Mitläufer. Und auf der, also an der Oberfläche schaut alles gut aus, wie wir vorher erzählt haben. Aber eigentlich in seinem Herzen gibt es kein Verlangen nach Gott selbst. Das ist alles nur oberflächlich. Er hat sehr viel Wissen, aber keinen Verlangen nach Gott persönlich. Vielleicht gab es in der Vergangenheit Verlangen nach Gott. Denken wir wieder an David. In der Zeit, wo er in der Wüste war und flüchtete vor König Saul, da hatte er Verlangen nach Gott. Als er die Bundeslade nach Jerusalem hineingebracht hat, er tanzte vor Freude vor diesem Bundeslade. Er hatte Verlangen nach Gott. Aber die Arbeit eines Königs ist lang und schwer. Und es ist in ihm erkältet. Es ist in ihm nicht stark geblieben. Und er hat nichts unternommen. Er hat nachgegeben. Vielleicht war mal dieser Wunsch da und es ist schon kalt geworden. Aber vielleicht war es auch noch nie da. Und man ist einfach ein Mitläufer. Das sind nette Leute, möchte jetzt keine Probleme machen. Es gibt irgendwelche Vorteile, wenn ich da mitmache. Pass auf. Gib nicht an, als ob alles innerlich okay ist, wenn es nicht so ist. Sei ehrlich und geh die Sache an. Sei nicht so wie Fritz, der oberflächlich ist. Oberflächlichkeit tötet. Sei ehrlich. Geh offen und ehrlich mit deinen Schwierigkeiten. Aber pass auf, sei auch nicht wie Frieda. Frieda ist ein Perfektionist. Frieda hat ständig keine innerliche Ruhe, weil sie glaubt, alles muss perfekt sein, um diese Ruhe zu haben. Sie darf nie wieder sündigen. Sie darf nie wieder schwach sein. Sie darf niemals mehr in ihrem Herzen Kämpfe haben, sie denkt sie. Und deswegen, weil sie merkt, in mir herrscht ein geistiger Kampf, kommt sie nie zur Ruhe, weil sie glaubt, es muss perfekt sein. Sie ist innerlich unrund und erlebt den Frieden Gottes nicht, weil sie ständig auf ihre eigene Fehler schaut, ihre eigene Schwächen schaut, auf ihre eigene Unzulänglichkeiten schaut. Und die Ruhe kehrt nicht ein. Sie ist ein Perfektionist. Das Problem ist, werden wir jemals perfekte Christen sein vor dem Herrn, bevor wir zum Herrn gehen? 1. Johannes sagt, wenn irgendein Christ behauptet, nicht zu sündigen, er ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Der Punkt ist nicht, bist du perfekt. Der Punkt ist, in welcher Beziehung stehst du zum Herrn? Gibt es hier irgendwelche perfekte Ehen? Haben wir eine perfekte Ehe, Grace? Okay, das ist lieb. Sie sagt fast. Das heißt, in Deutsch, nein. Heißt es, dass wir keine gute Ehe haben? Heißt es, dass wir einander ablehnen? Natürlich nicht. Es gibt keine perfekte Ehen, aber es gibt innige und enge Beziehungen. Das können wir haben, auch wenn wir nicht perfekt sind. Gott will unser Herz und er will, dass wir ihn genießen. Was tust du, wenn du diese Unzulänglichkeiten oder diese Probleme, diese Fehler, diese Sünden, wenn du das merkst in deinem Leben, was tust du? Du schaust Jesus an. Du bekennst deine Sünden. Du sagst dem Herrn, genauso wie es ist, Herr, das war jetzt böse, dumm, doof, blöd, was auch immer. Vergib mir und dann, was haben wir heute immer wieder gesagt? Danke. Danke, dass du mein Erretter bist. Wenn ich dich nicht hätte, wäre ich hoffnungslos verloren. Punkt. Ich sehne mich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben. Psalm 103 wollen wir anschauen und dann Philipper 3. Psalm 103 ist ein wunderschöner Psalm. Wir haben auch Lieder über diesen Psalm. Aber es steht da in Vers 12, Ah, wo sollen wir anfangen? Fangen wir mit Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Granit sind, dass wir Muskel und Knochen sind. Was steht da? Dass wir Staub sind. Das sind wir auch. Unser Körper, unser Leib ist Staub. Er denkt, warum denkt, wer hat uns geschaffen? Aus dem Boden hat er uns geschaffen. Weißt du? Er weiß, was wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Preis dem Herrn. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume und auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Städte. Aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Was tust du, wenn du deine eigenen Schwächen siehst, um innerlich nicht kaputt zu werden? Du nimmst deinen Fokus weg von dich selbst, du bekennst deine Sünde und du sagst, Herr, schon wieder, dieser Staub in mir hat Blödsinn gemacht. Ich bin verantwortlich, ich bin schuldig, vergib mir meine Sünden und danke für Jesus. Weil in ihm habe ich Hoffnung und nur in ihm. Das heißt nicht, dass wir dann sagen, ja, so deswegen mache ich einfach immer diese Sünden, weil ich schaue einfach immer wieder Jesus an. Denn dieses Verlangen nach Christus wirkt in uns, dass wir dann Schritt für Schritt verändert werden. Und das ist, was Paulus in Philipper 3, und damit schließen wir heute ab. Wir lesen die Denkweise, die Paulus hat hier. Philipper Kapitel 3. Ab Vers 7. Sein altes Leben im Vergleich zu seinem neuen Leben. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber den alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Wovon redet er hier? Es ist nicht eine Werksgerechtigkeit, es ist ein Verlangen nach Verbindung, Gemeinschaft mit Christus. Dass ich verstehe, dass ich erlebe, wer mein Herr tatsächlich ist, dass er mein Leben verändert. Wie Johannes der Täufer gesagt hat, er muss abnehmen. Also ich muss abnehmen. Ich muss abnehmen. Und er muss zunehmen. Das ist unser Ziel in unserem täglichen Leben. Liebe Geschwister, möge der Herr uns in diesem Jahr eben diese Sättigung geben. Wonach dürstet dein Herz? Im Jahr 2023 dürste nach Gott in deiner Seele. Er enttäuscht nie. Und du sagst, wie, wann, wie lange? Weißt du, ich werde jetzt natürlich hier keine Gesetze aufstellen. Du musst um 5 in der Früh aufstehen, eine Stunde Gebet, eine Stunde Bibel lesen, 3 Stunden eben im Stille sitzen. Nein, der Herr wird dir zeigen, wo. Wenn du suchst, du wirst finden. Bete und sag, Herr, ich möchte nicht ein Status quo im Jahr 2023 behalten, ich möchte dir näher kommen. Verändere du mich. Ich möchte dich noch mehr in meinem Leben haben. Was haben wir Männer gesungen am Neujahr? Ich glaube, das war am Silvesterabend, oder? Näher, noch näher. Das war schön. Näher, noch näher, fest an deinem Herz. Ziehe mich näher her, durch Freude und Schmerz. Und wenn du heute da bist oder in der Live-Übertragung bist und du sagst, das klingt alles nett, aber Jesus bedeutet mir eigentlich nichts, na, da fängt es an. Er bietet lebendiges Wasser an, aber du musst trinken. Du musst im Glauben dieses Wasser zu dir nehmen. Und jeder, der trinkt, der wird auch nie wieder Durst. Und damit möchte ich schon abschließen. Dieser Durst wird gestillt und dann entsteht wieder. Und das ist nicht, weil wir einen Fehler gemacht haben. Das ist, weil wir abhängig sind. Und weil der Herr es so gemacht hat, dass wir ständig in Verbindung mit ihm bleiben dürfen, damit es uns gut geht, damit wir stark sind in seiner Kraft. Diese Verbindung ist nicht nebensächlich. Es ist unser Lebenskraft.